Aufgepasst, True Crime Fans. Am 8. Juni 2024 bringen Zeno, Shaggy und Lisa ein exklusiv für diesen Abend gestaltetes Sommer-Special ihres True Crime Podcasts Mörderische Heimat auf die Bühne. In der einzigartigen Open-Air-Atmosphäre des Museumshofes Fulda werden dabei zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen vorgestellt. Zwei Fälle aus fernen Ländern, in denen einige von uns vielleicht auch schon ihren Urlaub verbrachten. Denn nicht nur in Petersberg und Poppenhausen geschehen Verbrechen. Auch in Portugal, Phuket oder Polynesien. Dazu gibt es wie immer spannende Einblicke hinter die Kulissen des Erfolgspodcasts Made in Fulda. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com.
Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprodel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Folge 37 und damit schon zum Staffelbeginn, schon sag ich, von Staffel 7 eures Podcasts und unseres Podcasts Mörderische Heimat. Der Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shaggy Schwarz und auch bei Folge 37 sitzt mir natürlich ein ganz bestimmter Mensch gegenüber, Zeno Diegelmann. Hallo, lieber Zeno.
Hallo, Shaggy. Ja, in der Tat, es ist wieder soweit, ne?
Ja, wir sind zurück.
Wieder beginnt eine neue Staffel und da richten wir ja eigentlich immer, fast schon traditionell, gerne immer einen Blick zurück auf die vergangenen 6 Fälle der letzten Staffel. Da hatten wir auch wieder spannende Fälle, zu denen ihr auch fleißig uns geschrieben habt. Zum Beispiel zum Cold Case von Petra H., bei dem die 125. Speichelprobe schließlich zum Erfolg führte und man nach über 20 Jahren ja doch noch einen Täter finden konnte. Ja, du erinnerst dich.
Ja, genau. Bei unserem Fall Tanz in den Tod wurde zum Glück deutlich schneller ein Täter oder besser gesagt ein Täterpaar gefunden. Ähnlich schnell auch bei unserem Skandalfall, bei dem der tote Bischof Bolte geschändet wurde. Ein Fall, den die wenigsten von euch kannten, von dem wir euch auch ebenfalls berichten durften.
So ist es. Wir hatten ja bereits in einer vorherigen Folge einige Feedbacks vorgelesen. Auch zum Fall des ermordeten Taxifahrers haben wir einige Zuschriften erhalten, die sich sowohl an den Fall als auch teilweise an die Täter erinnern konnten. Nur bei unserem Fall Nummer 35, Kunstraub in Adolfs Eck, sind bis heute die Täter teilweise noch flüchtig und auch die geraubten Gegenstände, außer dem Gemälde natürlich, das wissen wir, sind ja nicht wieder aufgetaucht. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da auch nochmal irgendwas Neues zu berichten.
Ja, vielleicht taucht das ein oder andere Exemplar ja doch irgendwo noch auf oder lässt Rückschlüsse auf die Täter zu. Heute zur ersten Folge dieser Staffel haben wir einen Fall mitgebracht, den wir in unserer letzten Live-Show hatten und der für viel Gesprächsstoff gesorgt hatte.
Das stimmt. Wir hatten da eine Expertin von der feministischen Initiative Fulda mit dabei, mit der wir im Anschluss auch über Femizide noch gesprochen haben. Die da waren, erinnern sich sicherlich.
Ja, das war Isabel Schönfelder.
Also genau. Ja, und wie sich dieser Fall zusammensetzt, das ist nämlich auch unser heutiger Fall, mit dem wir diese Staffel eröffnen möchten. Das erfahren wir jetzt von Lisa, denn sie hat das Ganze wieder wie immer für uns zusammengefasst.
Februar 1993. Die 22-jährige Christine O. möchte aus der gemeinsamen Wohnung, in der sie mit ihrem Ex-Freund gewohnt hat, ausziehen. Zwei Bekannte unterstützen Christine am Tag des Umzugs und sogar ihr Ex-Freund hilft mit. Plötzlich ertönt ein markerschütternder Schrei. Die beiden Bekannten finden Christine O. blutend hinter der Treppe zum Hinterhof. In ihrer Brust steckt ein Messer. Die junge Frau ist tot, der Ex-Freund verschwunden.
Okay, Shaggy, dann lass uns erst einmal, wie das unsere Hörerinnen und Hörer vom Podcast kennen, den Ort der Tat näher beleuchten. Wo befinden wir uns denn jetzt?
Ja, wir befinden uns diesmal mitten in Fulda, in der Innenstadt. Und zwar kennst du vielleicht die Ohmstraße in Fulda.
Ja, das ist die Ecke vom Peterstor da unten.
Ne? Genau, genau. Hinter der Sparkasse. Also nicht am Buttermarkt, sondern auf der anderen Seite des Gebäudes. Da übrigens... Da bin ich durch die Führerscheinprüfung zweimal gefahren.
Das hattest du auch erzählt. Ja. Was war da? Zweimal an der gleichen Stelle oder
so? Also, ja, beziehungsweise bin ich da durchgefahren und ganz normale Geschwindigkeit. Und dann meinte der Fahrprüfer, Herr Schwarz, fahren Sie da nochmal durch. Und ich dachte, cool, ich habe es eben schon richtig gemacht. Ich fahre nochmal durch. Ja, und das war halt das Problem. Also okay. Da ist Schrittgeschwindigkeit.
Egal. Ja, genau. Also, ich kenne die Ecke auch ganz gut. Ich habe da mal gewohnt am Peterstor.
Ja, dann kennst du auch die kleine Sackgasse da an der Ecke, die von der Umstraße abgeht. Also diese kleine Straße heißt tatsächlich auch Im Sack.
Genau, ja, die kenne ich. Daneben ist, oder ich weiß gar nicht, da ist auch die Moschee in Fulda. Ich weiß nicht, ob es da gewesen ist. Also sie war auf jeden Fall dort. Ich weiß nicht, ob sie noch dort ist.
Na, da ist das Kino 35 mittlerweile
auch. Ah, okay.
Genau, ja. das ist dort.
Und in der kleinen Straße namens Im Sack stehen so ein paar ganz süße kleine Häuser auch.
Ja, ne? Genau. Und dort spielt sich diese Tat ab, um ganz genau zu sein, Im Sack 2.
Genau, das Haus hatte ich im letzten Sommer besucht und habe auch zwei Fotos gemacht. Die könnt ihr auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram anschauen. Ja. Der Tatort ist also dieses graublaue Haus, was wir hier auf dem Foto sehen. Ich habe es dir auch nochmal mitgebracht, Shaggy, hier, das ist das.
Ne? Also ich kann es sehen und ihr könnt es tatsächlich hier bei Social Media sehen, stimmt, genau.
Also wir wissen schon mal, dass es mitten in der Stadt ist, der Tatort. Und dort wohnt unser Opfer. Oder wie sehe ich das? Und wie wir von Lisa erfahren haben, ist sie aber da nicht alleine, richtig?
Genau, richtig. Also sie wohnt dort zusammen mit ihrem Freund, zumindest bis Anfang Januar 93. Genauer gesagt bis zum 4. Januar. Dann zieht sie aus der gemeinsamen Wohnung aus oder besser gesagt, sie flüchtet. Mhm. Aber da kommen wir auch gleich noch zu. Ich würde gern vorher noch etwas genauer auf das spätere Opfer eingehen, damit wir uns ein besseres Bild von ihr machen.
Okay, mach das. Was wissen wir denn von ihr?
Ihr Name ist Christine, also Christine O. Und sie ist zum Tatzeitpunkt 22 Jahre jung und die Tochter eines Koreaners und einer Deutschen. Und sie hat es schon in jungen Jahren nicht leicht. Das Schicksal stellt sie vor große Herausforderungen. Sie wird als kleines Mädchen zur Adoption freigegeben und kommt daraufhin zu ihrer neuen Adoptivfamilie.
Genau, auch hier haben wir zwei Fotos, die könnt ihr wieder bei Social Media, wie gesagt, anschauen. Da sieht man Christine als kleines Mädchen und auf dem zweiten als Kommunionkind neben ihrer Adoptivmutter.
Genau, also Christine gilt als sehr aufgewecktes und fröhliches Kind. Das bleibt auch später so, als sie älter wird. Sie wird später von der Presse als ausgesprochen aufgeschlossen und auch hübsch beschrieben.
Wir haben ja auch noch ein Foto, das zeige ich jetzt auch nochmal, du kennst das ja schon, aber ich habe es dir trotzdem schon mal gezeigt, hier noch ein Foto kurz vor der Tat, als sie 22 Jahre alt ist, eine attraktive junge Frau, muss man sagen, der eigentlich alle Türen im Leben offen stehen, aber was ist sie denn für ein Typ, wie geht ihr Leben weiter?
Ja, also sie macht später eine Ausbildung als Steno-Sekretärin beim Finanzamt und auch das meistert sie problemlos.
Steno-Sekretärin beim Finanzamt, ich hatte es bei unseren Shows auch schon erwähnt, zwei Dinge, die ich auf der Handelsschule mit einer glatten 5 im Zeugnis abgeschlossen hatte, waren Steno und Buchführung.
Hast du gesagt, du warst also auf der Handelsschule.
Ja, einjährige höhere Handelsschule auf der Richard Müller. Ne? Ja. Ich weiß also, wie tröge diese beiden Fächer eigentlich sind, aber na gut, dementsprechend großen Respekt dafür, dass sie das erfolgreich abgeschlossen hat.
Also dann weißt du ja, was Christine dort lernen musste.
Allerdings.
Sie zieht das durch und macht ihren Abschluss. Also das ist sogar gut.
Das klingt ja alles erstmal sehr solide. Fast schon ein bisschen fast spießig, bürgerlich, langweilig würden vielleicht manche sagen. Also gar nicht so nach dem, was man später noch im Prozess über sie erfahren wird.
Absolut. Der Bruch dieser, wie du sie eben genannt hast, fast spießigen Biografie kommt mit dem Kennenlernen von Theo G.
Theo G., das ist der spätere Täter. So viel können wir schon mal verraten. Und er wird ihr Leben jetzt komplett auf den Kopf stellen.
Genau. Christine lernt Theo G. in der Zeit kennen, als sie auch die Ausbildung beim Finanzamt macht. Da ist sie so 18, 19 und ab da verändert sich etwas in ihrem Leben. Und da befinden wir uns jetzt etwa im Jahr, also nicht etwa, sondern genau im Jahr 1989.
Ja. Theo G., also Theo heißt er, Theo G. Punkt, nenne ich ja Theo G., das ist irgendwie so ein kompletter Name ist. Wir nennen ihn mal Theo wahrscheinlich. Theo ist ein paar Jahre älter als sie, ne? Ist das richtig?
Genau, als er sie kennenlernt, ist er Ende 20. Er ist also nicht nur älter, er hat vor allen Dingen in Sachen Partnerschaft schon einige einschlägige Erfahrungen gemacht.
War er nicht auch schon mal verheiratet?
Genau, zweimal sogar. Und auch da gab es bereits Auffälligkeiten und Gewalt. Ein Bild, was sich nun leider auch fortsetzen wird.
Und wie verliefen die Ehen vorher?
Anfang der 80er Jahre ist er mit seiner ersten Ehefrau verheiratet, die ihm dann aber einen Nebenbuhler vor die Nase setzen. Und auch das kann Theo damals schon sehr schlecht verkraften. Wie gesagt, er ist ja auch schon vorbestraft.
Und wegen was ist er vorbestraft gewesen?
Da gibt es mehrere Vorstrafen. Da gibt es ein Urteil gegen ihn wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Bedrohung.
Körperverletzung, ne? Ja gut, das geht ja dann in die Richtung, wie einschlägig, wie ich schon gesagt habe, fast wortwörtlich vorbestraft. Das macht dann natürlich Sinn. Denn diese Strafen stehen auch größtenteils im Zusammenhang mit seinen vorherigen Beziehungen sogar.
Ja, eine Strafe ist für unseren Fall besonders interessant, da es Rückschlüsse auf unseren Fall in Fulda zulässt.
Okay.
Das ist im Jahr 1984, also 8 Jahre vor unserem Fall. Da ist er bei seiner Ex-Frau, die getrennt von ihm lebte, in die Wohnung eingedrungen und hat sie verprügelt.
Ja. Also er ist bei ihr in die Wohnung eingedrungen, wie auch immer, und hat sie dann vermöbelt.
Ja, und zwar so schlimm, dass seine Ex damals für 10 Tage ins Krankenhaus musste.
Okay, wir können ja also durchaus von einem Muster sogar sprechen, wie sich das anhört. Ja? Denn er hat Christine auch geschlagen?
Hat er, ja. Mhm. Sie hat ihn sogar mal wegen Körperverletzung angezeigt, diese Anzeige aber wieder zurückgezogen. Er hat Christine einmal sogar laut eigener Aussage wegen unsachgemäßer Behandlung eines Porsches geschlagen.
Puh, okay. Unsachgemäße Behandlung eines Porsches, nicht klar. Wir halten fest, Gewalt spielt in seinem Leben definitiv eine Rolle. Das ist ihm nicht fremd.
Ja, definitiv, genau. Mhm. Körperliche Gewalt ist häufig seine Antwort oder zumindest seine Drohung, wenn nicht nach seiner Pfeife getanzt wird. Er war von Beruf übrigens auch als Bodyguard zuständig.
Stopp, wir kommen jetzt chronologisch vielleicht etwas durcheinander. Vielleicht sollten wir uns ihn mal von vorne weg genauer anschauen. Was wissen wir denn überhaupt über ihn? Außer, dass er ein Gewaltproblem hat und Frauen schlägt, die seinen Porsche falsch einparken.
Also Theobald G., so sein vollständiger Vorname, ist der uneheliche Sohn eines Puerto Ricaners. Wir nennen ihn aber weiter in seiner Kurzform Theo, weil er auch so genannt werden wollte. Hm. Er hat bei der Bundeswehr eine Lehre zum Flugzeugmechaniker gemacht und Tornados gewartet. Er hat dort immerhin den Rang eines Unteroffiziers erreicht. Keine riesige Karriere, aber immerhin. Hm. Das gefällt ihm aber irgendwann nicht mehr. Denn er hat andere Pläne für sein Leben. Er möchte nämlich viel lieber im Rotlicht eine Größe werden.
Im Rotlicht?
Ja.
Also vom Unteroffizier zum Zuhälter sozusagen.
So ungefähr, ja. Und das mit dem Rotlicht klappt später auch. Er bekommt 1984 den Job als Geschäftsführer in einem Fulderer Nachtclub angeboten. Den Job gibt er aber bald darauf erstmal wieder auf, als ihn seine zweite Ehefrau darum bittet. Dann arbeitet er eine Zeit lang als Tunnelbauer.
Okay. Ist er denn jemand, der sich dort im Rotlicht durchsetzen und behaupten kann? Im Rotlicht geht es ja auch nicht gerade zimperlich zu. Ist er vom Typ her jemand, der dafür gemacht ist? Hm.
Naja, da ist es vielleicht sogar ganz hilfreich zu schauen, was der Sachverständige vor Gericht später für ein Gutachten über Theo G. erstellt.
Ja, sehr gut, schieß los.
Demnach ist Theo ein Mann, der starke Minderwertigkeitskomplexe hat, die er durch Kraftsport und Bodybuilding versucht zu kompensieren.
Also stellen wir ihn uns als so einen typischen, klischeehaften Zuhälter vor, oder wie sollen wir uns...
Ja, schon ein bisschen, auf jeden Fall.
Wir haben ja auch ein Foto von ihm, das haben wir auch in der Live-Show schon gezeigt. Ja. Da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, ich habe es auch wieder mitgebracht. Hier ist eins aus der Zeitung, als er vor Gericht ist. Ja, also, okay, sagen wir mal so, für die Leute, die es jetzt noch nicht gesehen haben, er widerspricht jetzt nicht unbedingt dem Klischee, was man von so Milieuleuten aus dem Rotlicht hat. Ne?
Auf jeden Fall der Podcast mit den meisten Fotos, die wir hier
zeigen.
Aber du hast ja auch einen bestimmten Begriff. Wie hast du ihn in den Live-Shows nochmal genannt?
Ja, in der Rhön nennt man so Leute immer so ein Uffgestupp.
Genau, so war das.
Also, war das. Also breit wie hoch. Ne?
So Uffgestuppte. Ja. Uffgestuppte. Das ist ein tolles grüner Wort, das habe ich mir gemerkt. Ja, Uffgestuppte.
So kastenförmig. Ja. Alter. Na, jedenfalls sieht man, dass er trainiert und schon mal eine Hantel gesehen hat. Wobei das jetzt nicht heißen soll, dass jeder, der Bodybuilding betreibt, in irgendeine Ecke zu stellen ist.
Nein. Oder das wird, nein. Also ja. Also.
Was?
Also nein. Also ja.
Ja, das soll man nicht. Ja.
Also Bestätigung deines Neins.
Okay, machen wir lieber weiter. Ja, okay.
Also außerdem macht er noch Karate, ja. Also alles, um im Milieu bestehen zu können. Aber auch da bekommt er nicht die Anerkennung, die er sich wünscht. Er wird auch als Narzisst beschrieben, dem es eigentlich immer nur um sich geht.
Narzisst, ja, das würde ich, glaube ich, so unterschreiben wollen. Ne? Solche Typen geben ja meist vor, was sie nicht alles für ihre Partnerin doch empfinden würden und sie nur so eifersüchtig sind, weil sie ja so sehr in sie verliebt sind. Aber in Wirklichkeit geht es ihnen eigentlich immer nur um sich selbst und das eigene bröckelige Selbstbild, was sie da haben. Mhm. Und da spielen Frauen immer eher eine untergeordnete Rolle. Ne?
Ja.
Mir kommt es oft so vor, ein bisschen als würden diese Partnerinnen eher als Zierde gehalten fast. Hm. So, weißt du, also als Zierde dienen, weißt du, so wie ein Pokal, den man bekommen hat und die dann stolz rumzeigt, was für ein toller Kerl man da ist.
Ja, ein gutes Beispiel. Ja. Das zeichnet einen Narzissten dann auch aus, genau. Und so ergeht es meist auch den Frauen in Theoges Leben. Sie dienen lediglich seiner Selbstdarstellung und sollen ihn am liebsten von morgens bis abends anhimmeln.
Okay, dann ist das für so einen Narzissten natürlich auch doppelt schlimm, wenn sie eine Frau dann doch mal besinnt und sich von ihm trennt. Das kratzt dann immens an seinem Selbstwertgefühl.
Ja, und damit sind wir jetzt mittendrin im Thema. Denn wir wissen ja, dass Christine sich von ihm getrennt hat und das wirft ihn dann spürbar aus der Bahn.
So werden Stalker geboren oftmals. Ne?
Richtig, mhm. Bei Theo G. ist das auch der Fall. Aber dazu müssen wir jetzt ein wenig ausholen.
Ja. Leg los, wir steigen jetzt richtig in den Fall und dessen Historie ein, denn da gibt es ein paar Sachen noch zu erzählen.
Ja, wir spulen nochmal etwas zurück. Christine hat Theo damals zu Zeiten ihrer Ausbildung kennengelernt. Mhm. Die beiden werden ein Paar und ziehen zusammen in das schon von dir gezeigte Haus im Sack 2.
Genau. All das, was wir von ihr und von ihm kennen, passt ja eigentlich so nicht richtig so zusammen. Mhm. Sie mit einer soliden Ausbildung, sehr umgänglich und wird als nett beschrieben. Er will unbedingt ins Rotlichtmilieu, ist ein Schläger und alle bezeichnen ihn als einen Narzissten oder so.
Ja, und ein Uffgestupfter.
Und ein Uffgestupfter, genau. Ja. Ja, aber wo die Liebe nicht hinfällt, ne? Ja. Wenn ich jetzt die Fotos so nebeneinander sehe, würde ich zumindest nicht als erstes drauf kommen, dass sie sich unbedingt in ihn verliebt.
Ja, oder? Interessanterweise wird das vor Gericht auch Thema sein, dass Christine für Theo eigentlich ein Regal zu hoch lag, um es mal so salopp auszudrücken.
Ja.
Aber es wird noch interessanter. Denn wir wissen ja, dass Theo 2 gescheiterte Ehen hinter sich hat und nun ins Rotlichtmilieu zurück will.
Ja, und ausgerechnet zu dieser Zeit lernt er jetzt Christine kennen, die gerade ihre Ausbildung beim Finanzamt macht. Und weißt du was, Schecki? Ich glaube, ich würde jetzt gerne schon die Expertenmeinung mit reinholen. Vielleicht gibt uns das ein genaueres Bild, warum Christine ihn so toll fand, was wir gerade schon hatten. Ich habe nämlich jemanden besucht, der sie gut kannte. Das hatten wir in der Live-Show noch nicht. Das ist jetzt sozusagen ganz neu. Nämlich ihren Cousin Stefan. Und den durfte ich sogar zu Hause besuchen.
Und das ist diesmal ein besonderer Mitschnitt, denn du hast auch ein bisschen deine Gedanken mit reingebracht. Das fand ich ganz interessant.
Ja, weil mir schon auf der Fahrt dorthin so viele Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Können wir gleich vielleicht noch was zu sagen. Hören wir doch erstmal rein, denn hier kommt unsere heutige Expertenmeinung.
Nachgehakt. Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK. Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
Stefan O. empfängt mich auf seiner Terrasse. Auch seine Frau und seine beiden Töchter sind mit dabei. Es herrscht sofort eine sehr nette und freundliche Atmosphäre. Das beruhigt mich, denn bei solchen Besuchen, bei denen man Verwandte von Opfern interviewt, fühlt man sich schnell wie ein Eindringling, der nur an der Sensation von Mord interessiert ist. Und diesen Eindruck, den möchte ich auf keinen Fall erwecken. Wir gehen nach draußen und setzen uns auf die Terrasse. Zunächst denke ich noch, dass das Zwitschern der Vögel die Aufnahmen stören wird, aber dann denke ich, dass das eigentlich ganz gut die Absurdität solcher Gespräche widerspiegelt. Man stellt sich das nur vor, man sitzt an einem sonnigen Tag auf einer Terrasse und schaut in die Ferne der Rhön, die Vögel zwitschern und man unterhält sich darüber, dass die eigene Cousine ermordet wurde. Wie skurril. Als erstes möchte ich wissen, was Christine für ein Mensch war.
Also wie gesagt, sie ist adoptiert worden und ist 1970 geboren, dann ist sie 3 Jahre alt gewesen. Da ist der Vater an Krebs erkrankt, ist dann auch ganz schnell gestorben.
Wir hatten ja schon im Podcast erwähnt, dass Christine die Tochter eines Koreaners und einer Deutschen ist und zur Adoption freigegeben wurde. Dass das noch nicht alles an Schicksalsschlägen für das junge Mädchen war, das erfahre ich jetzt.
Sie kam halt immer in Ferien zu uns, hier auf den Hof und dann haben wir immer gespielt und das war, finde ich, die schönste Zeit vielleicht auch für sie im Leben, weil ich war ja ein Alter, ich bin 69 geboren, sie ist 70 geboren. Wir waren dann immer so ein Trupp. Wir hatten da 6, 7 Kinder, waren das dann in der Verwandtschaft, wo dann immer aufeinander, dann hat man sich getroffen. Und die musste dann schon im Alter von 8 Jahren, die wurde ein Jahr vorgezogen, zur Kommunion zu gehen. Mhm. Wir sind hier katholisch, weil die Mutter auch an Krebs erkrankt ist und ist dann praktisch, die hat dann gesagt, kriegt, also wenn sie mit 9 Jahren zur Kommunion geht, ist es zu spät, dann kann sie das nicht mehr miterleben, also ist sie dann nicht mehr da.
Wow. Christine ist also keine 10 Jahre alt, als sie bereits von ihren leiblichen Eltern zu ihren neuen Adoptiveltern gewechselt ist und diese beide dann innerhalb weniger Jahre an Krebs erkranken und sterben. Also schon jetzt wird mir bewusst, dass solche Schicksalsschläge für einen jungen Menschen doch Spuren hinterlassen müssen. Hat sie sich deswegen vielleicht so einen Mann wie Theo G. ausgesucht? Einen, der stark ist und sie beschützen kann? Und der dann später zu ihrem Mörder wurde.
Dann ist die Christine zu Pflegeeltern gekommen von der Mutter, also die gestorben ist. Der Bruder hat sie adoptiert in Hünfeld. Da ist sie dann gut aufgenommen worden, sag ich mal, und ist da groß geworden. Dann wurde halt der Kontakt immer weniger, sag ich mal. Und ich habe sie dann nochmal in Fuller getroffen. Und dann hat sie nur immer gesagt, sie hat jemanden kennengelernt und sie will jetzt da ausziehen daheim und sie will ihren eigenen Weg gehen. Und das war so eine Phase, das weiß ich auch. Dann hat sie sich, ich sag mal, von den Pflegeeltern, die war halt so schon ein Draufgänger, ne? Und dann haben die auch nicht mehr erreicht. Die wollte da raus, ne? Und das hat ihr halt nicht mehr so gefallen.
Na klar wollen Jugendliche zu Hause raus und erstmal ausbrechen und was anderes Eigenes erleben. Das ist normal. Aber wie konnte sie auf diese schiefe Bahn geraten?
Ich denke mal, das war einfach nur jugendlicher Leichtsinn. Ich sag mal einfach, diese Typen heute in den Diskotheken, ich weiß nicht, wie es damals so war, die hatten ja ein leichtes Spiel, die haben einen Blick dafür, welche jungen Frauen da halt empfänglich sind. Und dann ist die einfach in ihrer Verliebtheit in diese Sache reingerutscht. Ne?
Ja, weil das Geld kann es ja dementsprechend nicht gewesen sein.
Nein, das war einfach ganz, ganz tragisch, das ganze Leben von ihr. Ne?
Ja, das sagt er ganz richtig. Das ganze Leben verlief irgendwie tragisch bei Christine. Wenn ich das jetzt so höre, wird das noch viel greifbarer. Und ich hatte es eben auch schon gesagt, das Geld kann es nicht gewesen sein, was sie gelockt hat. Denn sie hatte ja eine Erbschaft gemacht. Sie hatte ja ein Haus bei Frankfurt geerbt. Was hat es damit denn eigentlich auf sich?
Sie hatte ja das Haus, wie gesagt, von meinem Vater, der Bruder hatte das damals schon gebaut. Und hatte die eigentlich ausgesorgt. Wo die 18 Jahre alt war, hat die genug am Konto. Die hätte eigentlich gar nichts mehr machen brauchen. Die hatten 6 Partien Mieten in Karlbach bei Frankfurt.
Jedenfalls ging Christine dennoch anschaffen. Ob das aus finanzieller Not war, was wir wohl ausschließen können, oder ob es jugendlicher Leichtsinn war oder Neugier oder ob ihr Lebenspartner sie dazu gezwungen hat, das können wir heute leider nicht mehr richtig rekonstruieren. Dennoch ging sie anschaffen und das sorgte natürlich im Nachhinein dann auch bei der Presse für viel Interesse und ließ leider dann auch so einige Berichte in einem unschönen Licht erscheinen. Auch darüber hat Stefan so ein bisschen was erzählt.
Wurde halt dann nachher auch in Industrien und also als wenn sie da die große Post, das war sie eigentlich gar nicht. Ne? Letztendlich war sie ja die Frau von so einem Zuhälter und er hat immer gesagt, wenn du mich verlassen willst, so, dann bringe ich dich um. Und das hat er dann letztendlich auch gemacht. Ne?
Stefan erzählt mir dann noch, dass in den folgenden Jahren der Kontakt immer weniger wurde zu Christine. Sie hat sich ein bisschen zurückgezogen und man verlor sich so ein bisschen aus den Augen. Er hat sie noch ein, zwei Mal getroffen, allerdings gab es da auch keine großen und intensiven Gespräche mehr.
Oh, ich kann mich auch noch an die letzte Begegnung erinnern, wo ich sie mal an der Tankstelle, die ist heute schon zugemacht worden. Oh, da haben wir mal kurz geredet, aber nicht über so. Sie sagt, mir geht's gut und ja, das war's dann auch. Ne?
Klar, wenn man wüsste, dass das letzte Gespräch mit seiner Cousine ist, dann würde man sicherlich andere Themen wählen. Aber wie ging ihm es denn damit in den folgenden Jahren? Was sind so die Erinnerungen an sie, beziehungsweise denkt ihr auch heute noch an sie?
Naja, man kommt dann immer wieder, ich sag mal, gerade jetzt durch sie, sage ich jetzt mal, habe ich gleich gesagt, das ist ein Fall, das kann ruhig mal so erzählt werden, wie es gewesen ist, weil es geht ja um Mord und da ist es schon, mich berührt das schon. Ich denke vielmals drüber nach, ja, wie wäre es jetzt, wenn sie einen guten Mensch kennengelernt hätte und hätte ein normales Leben führen können, aber es ist irgendwie nicht gewollt. Ne? So eine Sache, es geht das ganze Leben nicht vorbei.
Ja, das glaube ich. Zum Abschluss habe ich ihn nochmal gefragt, ob der Täter denn überhaupt nochmal den Kontakt zur Familie gesucht hatte oder sich ja entschuldigt hat, aber diesbezüglich ist ihm nichts bekannt. Am Ende gibt er jetzt nochmal Einblick, wie es auf der Beerdigung von Christine war, deren Familienzweig ja eigentlich nicht mehr vorhanden ist und die ganze Tragik dieses Falles zeigt.
Über die Beerdigung waren wir alle dann, ja.
Wo ist sie beerdigt worden?
In Hünfeld. Das Grab ist weg, die ganze Familie ist ausgelöscht, sag ich immer, ne?
Wow, da haben wir nochmal einen deutlich tieferen Einblick in Christines Leben gewonnen.
Ja, überleg dir das mal, was das mit einem Kind macht. Du wirst erst zur Adoption freigegeben, was oftmals vielleicht sogar für alle Seiten die bessere Lösung ist, aber du ja dennoch damit erstmal klarkommen musst. Dann kommst du in eine Adoptivfamilie, endlich scheint es gerade zu laufen, du öffnest dich wieder auch emotional und als du 3 Jahre alt bist, stirbt der Adoptivvater an Krebs.
Und dann als 8-Jährige auch noch deine zweite Mutter.
Ja, ja. Die Adoptivmutter.
Genau,
ja.
Deswegen schickt man sie auch schon 1 Jahr früher zur Kommunion, damit ihre Mutter dies noch miterleben kann und die Kleine bei der Kommunion nicht ganz ohne Elternteil dastehen muss.
Ja, und trotz allem gilt Christine ja als ausgesprochen liebenswürdig und gut gelaunt, haben wir ja gehört.
So ist es, ja. Sie kommt nach dem Tod der Stiefmutter bei deren Bruder in Hünfeld unter. Dort lebt sie auch ein ganz normales Leben, bis sie halt eben Theo G. kennenlernt.
Naja, zumindest kann ich jetzt eventuell ein wenig verstehen, was sie an ihm fasziniert.
Ja.
Also sowas Starkes, Stabiles, etwas, das zumindest körperlich signalisiert, mich wirft hier nichts um, ich bin konstant, ich bleibe hier stehen, ist natürlich auch nur Küchenpsychologie, die ich hier betreibe, aber so könnte ich es mir so ein bisschen erklären wenigstens.
Ja, passt schon, ja. Das würde es ein wenig erklären, warum die beiden halt ein Paar werden.
Vielleicht ist sie ja auch fasziniert von dem Milieu. Weißt du? Also so ein Bad Guy hat ja oftmals was Verruchtes, worauf gerade eine junge Frau vielleicht interessiert reagiert. Weißt du, diese Leute im Milieu, die lassen sich nichts sagen, ja. So ein bisschen Outlaws sind vielleicht ja so eine Art Gesetzlose.
Ja, das kann gut sein. Also dafür spricht leider auch, dass sie nämlich tatsächlich irgendwann damit beginnt, für ihn anzuschaffen.
Obwohl sie eigentlich ja voll im Leben steht.
Ja.
Aber wir wissen ja jetzt, nicht aus finanziellen Gründen, das kann ja nicht sein. Wie wir gehört haben, sie hat einen Job und ihr geht es finanziell ja auch nicht schlecht. Also das kann nicht die Motivation sein.
Im Gegenteil, also wie gerade von ihrem Cousin richtig wiedergegeben, hat sie in der Nähe von Frankfurt ein Haus geerbt, dessen Wert alleine 1 Million Mark ist. Ja, vielleicht, weiß nicht, ist es Neugier, vielleicht will sie ihrem Freund imponieren. Jedenfalls arbeitet sie tatsächlich bald bei ihm im Bordell. Allerdings auch nur mit Einschränkungen.
Inwiefern? Was heißt Einschränkung?
Also sie übt keinen echten Geschlechtsverkehr mit ihren Kunden aus.
Also nur Französisch oder so. Also gut, egal, ist ja auch wurscht. Ne? Wollen wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Jedenfalls scheint es so, dass sie es nur bedingt zulässt, das Arbeiten dort. Was ja vielleicht auch eher dafür spricht, dass sie es nicht aus purer Begeisterung nur macht.
Ja, anzunehmen. Also da müssten wir jetzt allerdings spekulieren.
Das ist in dem Fall eher schwierig. Wie auch immer, mich wundert es ja viel mehr, dass er es zulässt, dass sie da arbeitet, weißt du? Er scheint doch so ein total eifersüchtiger Typ zu sein. Wie kommt er dann darauf, dass er ausgerechnet seine Freundin anderen Männern überlässt? Widerspricht sich ja irgendwie.
Ja, es widerspricht sich, aber es wird noch delikater, denn er sitzt immer im Zimmer daneben und lauscht, wenn Christine einen Kunden hat.
Ach, also so Art Voyeur oder sowas. Oder hat er Angst, dass ihr was zustößt? Also aus welcher...
Keine Ahnung, also ich weiß nur, dass er im Zimmer nebenan immer saß. Ja.
Okay, also alles ein wenig seltsam, aber gut. Wir wissen jetzt, dass sie für ihn anschaffen geht. Ob das so eine Art Spiel sein soll, ob sie das für ihn macht oder gezwungen wird, das wissen wir jetzt alles nicht. Ja, das müssen wir einfach so stehen lassen.
Ja, okay.
Genau. Wir wissen aber, dass sie mit ihm zusammengezogen ist und mit ihm in eine Wohnung, nämlich im Sack 2 in Fulda. Ja. Kurze Zwischenfrage. Dort um die Ecke, da gab es doch ein Bordell in der Ohmstraße. Mhm. War das Bordell, wo sie gearbeitet hat?
Weiß ich nicht hundertprozentig, ich glaube schon, denn er war dort tatsächlich Geschäftsführer.
War das so? Ja, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ob das so war. Aber gut, könnte zumindest sein, dass das dort in der Ecke war, weil es direkt um die Ecke liegt. Ne?
Genau.
Deswegen wahrscheinlich würde auch Sinn machen, auch die Wohnung direkt um die Ecke. Ne?
Eben, aber übrigens zur Wohnung, die zahlt sie.
Ach, auch noch?
Ja.
Ach, okay. Okay.
Ja, also sie zahlt die Miete und außerdem investiert Theo Geld von Christine in mehrere dubiose Geschäfte.
Das wird ja immer besser.
Ja.
Er ist ein echter Volltreffer, ihr Freund. Ne?
Ja, ganz genau. Und das erkennt Christine endlich irgendwann auch und beschließt, sich von ihm zu trennen. Es gibt jetzt komplett unterschiedliche Erzählungen. Auf der einen Seite wird von Gewalt und Schlägen berichtet. Christine vertraut sich nämlich einer Freundin aus Wiesbaden an. Das ist eine alte Schulfreundin von ihr und die wird gleich noch eine wichtige Rolle spielen.
Okay, gut. Ja. Na gut,
jedenfalls erzählt Christine ihr, dass sie von Theo G. geschlagen wird und sich trennen möchte. Weihnachten 1992, also keine 2 Monate vor der Tat, treffen sich die beiden Frauen.
Du sagst jetzt beiden Frauen, das ist aber nicht die Geschichte mit der zweiten Frau in der Beziehung. Du weißt schon, wo Theo auch gerne so diese
Menage. Ja. Das ist sie nicht, ja, aber sie hat indirekt mit dieser Geschichte zu tun.
Ja, erzähl die kurz vielleicht.
Okay, dann erst die Geschichte. Also ja. Christine erzählt ihr, also diese Freundin aus Wiesbaden, davon, dass Theo von ihr verlangt habe, eine Frau namens Sabine anzusprechen, die er nur vom Sehen kannte. Mhm. Christine sollte sie anrufen und davon überzeugen, mit ihr und Theo einen Dreier zu machen.
Genau.
Und wenn sie das nicht machen würde, so drohte er Christine, würde er sich wieder verprügeln.
Okay, das lassen wir
genau
kurz sacken. Theo G. verlangt erst von seiner Freundin, dass sie für ihn anschaffen geht und dann, dass sie eine Freundin von ihr anspricht, die er heiß findet, damit man einen Dreier machen kann.
Ja, also eine oder Bekannte so, okay, zumindest, ja, genau, ja, genau. Oder zumindest eine Frau, so wie ja das Verhältnis war, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, aber okay, schön zusammengefasst
auf jeden Fall. Okay, krass. Und Christine kennt diese Sabine, aber, achso, nee, genau, du hast
sie kennt sie gar nicht, ne? Weiß es nicht genau, aber ich glaube eher, sie kennt sie nicht und Christine hat auch gar keine Lust darauf irgendwie so, also warum auch, ja, aber sie hat auch Angst vor Theo und fingiert nun ein imaginäres Telefonat mit dieser Frau.
Mit dieser Sabine?
Genau.
Und inwiefern fingiert sie dieses Telefonat?
Na, ihre Schulfreundin aus Wiesbaden gibt sich als diese Sabine aus.
Ach, diese, ja, ja, ja,
genau. Okay. Sie wollen Theo G. hinhalten, denn sie baldovern mittlerweile einen ganz anderen Plan aus. Nämlich, dass Christine sich von Theo endgültig trennt und auszieht. Christine soll ab März oder April zu ihrer Freundin nach Wiesbaden ziehen.
Aber so lange wird es gar nicht mehr dauern, bis sie Schluss macht, denn sie hält es schier einfach nicht mehr aus und haut schließlich früher ab.
Richtig. Also wir sind jetzt im Januar 1993, genauer gesagt am 4. Januar. Da ruft Christine ihre Schulfreundin an. Sie sagt ihr, dass sie nicht länger mit Theo zusammenbleiben kann und ob sie abholen könnte.
Sie hat anscheinend richtig Angst.
Ja, genau. Mhm. Jetzt sollte man noch erwähnen, dass ihre Schulfreundin von Beruf Polizistin ist.
Ja.
Christine vertraut ihr und hofft, dass sie ihr helfen kann. Und das macht diese Freundin auch.
Und zu der Zeit ist Christine aber gar nicht in Fulda.
Zu dieser Zeit ist sie gerade in Gera. Dort hat Theo ein neues Bordell eröffnet und Christine ist dort vor Ort. Theo aber nicht.
Okay, was macht jetzt diese Freundin aus Wiesbaden?
Sie fährt sofort los. Die beiden verabreden sich noch in der Nacht auf einem Rastplatz bei Gera.
Mhm.
Dort sammelt sie Christine ein und die beiden fahren wieder zurück Richtung Hessen. Sie wollen nach Wiesbaden.
Aber Christine braucht ja noch ihre Papiere, wenn sie ein neues Leben anfangen will.
Genau, deswegen beschließen sie noch in Fulda zu halten und ihre Papiere zu holen. Sie hoffen, dass Theo nicht da ist und nichts mitbekommt.
Okay, sie fahren also in die gemeinsame Wohnung nach Fulda, holen die Papiere von Christine.
Ja.
Und fahren dann aber weiter nach Wiesbaden, wo Christine auch erstmal unterkommt und untertaucht.
Genau, dort kommt sie unter, hat aber auch in der ersten Zeit geradezu panische Angst, dass ihr Ex sie auflauert und sie dort wegholt.
Mhm.
Ihre Freundin berichtet davon, dass Christine sich zu Beginn noch regelrecht verbarrikadiert hat.
Aber es funktioniert.
Ja.
Sie ist für Theo von der Bildfläche erstmal verschwunden.
Erstmal, ja.
Christine beruhigt sich langsam, fasst Vertrauen in sich und auch in andere Menschen und will nun ganz in Wiesbaden bleiben, um hier ein neues Leben anzufangen. Sucht sich auch einen neuen Job und eine eigene Wohnung. Und als das in die Wege geleitet ist, möchte sie natürlich ihre eigenen Möbel und restlichen Sachen aus der alten Wohnung in Fulda haben und überlegt, wie sie das nun anstellen kann.
Genau, denn sie weiß, dass Theo zu allem fähig ist, wenn sie plötzlich vor ihm steht, nachdem sie ihn in dieser Nacht- und Nebelaktion verlassen hat. Sie hat Angst, dass es ihr ähnlich ergeht wie den anderen Ex-Frauen von ihm. Die eine hat er ins Krankenhaus geprügelt und die andere hat er über lange Zeit verfolgt und bedroht.
Ja, das noch zum Thema Stalker.
Richtig.
Was macht ihr Freund oder besser jetzt Ex-Freund denn in der ganzen Zeit, wo sie weg ist? Der bleibt doch nicht zu Hause einfach ruhig sitzen,
Der
oder?
Sagt später aus, dass er nur besorgt gewesen sei, als sie plötzlich von der Bildfläche verschwunden gewesen sei. Deswegen habe er auch Vermisstenanzeige bei der Polizei gestellt.
Okay, jetzt muss man ihn aber auch zugutehalten, dass das im Prinzip ja erstmal jeder machen würde. Wenn plötzlich dein Partner oder deine Partnerin verschwunden wäre, natürlich würdest du eine Vermisstenanzeige stellen.
Schon,
also das ist erstmal okay.
Klar. Ne? Schon, auf jeden Fall, klar. Aber er ahnt schon, dass sie von ihm und wegen ihm abgehauen ist und möchte unbedingt herausfinden, wo sie nun steckt. Und dazu wird er richtig erfinderisch.
Erfinderisch? Im Sinne von?
Was? Naja, also einmal verschickt der Bürgermeister von Fulda eine Mitteilung an alle Hundebesitzer der Stadt.
Und sie hat
einen Hund. Genau, also ja, okay. Ist anzunehmen. Ja. Ja. Einer geht auch an Christine raus, deswegen.
Ja.
Und da diese Mitteilung nicht zustellbar an sie ist und wieder zurückgeht, legt Theo G. dieser Mitteilung noch einen eigenen Brief bei. In der Hoffnung, dass die Behörden rausfinden, wo sie nun wohnt und ihr so auch seinen Brief zugestellt wird.
Ah, okay, das ist so ein trojanischer Brief, sozusagen. Raffiniert, ne?
Ja, genau. Der Inhalt dieses Briefes war auch schon seltsam. Willst du es hören?
Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ja.
Er schreibt da Sachen rein wie, meine erste Frau war okay, Sonja war super, aber du bist die Krönung.
Ja. Romantischer kann man nicht sein. Immer gut, erstmal die Ex-Frauen zu loben, wenn man seine Freundin zurückholen will. Ja. Das ist eine super Idee.
Du bist die Krönung, ja. Ja, vielleicht keine so gute Idee.
Nee, wirklich nicht. Na gut. Er schrieb Christine sowieso ein paar Briefe, ne? Ist das nicht so gewesen? Ja. Da wird er ja fast richtig philosophisch. Hm. Hast du die auch noch? Hm? Die lagen doch auch bei Gericht vor, oder?
Ja, warte, Moment.
Diesen fand ich super.
Ja, das natürlich. Ja. Ich habe mir ein paar Passagen notiert und ich lese jetzt nicht alles vor, aber das sind alles Briefe, die vor dem Gericht verlesen werden. Hier zum Beispiel, in diesem schreibt er, Schatz, es ist so kalt in der Wohnung. Bitte komm zurück. Ich brauche dich. Du bist alles, was ich noch habe. Ich flehe dich an. Komm zurück. Oder das hier.
Okay.
Liest du das mal vor?
Ja, guck mal her.
Ja.
Okay. Lass uns die schrecklichen Tage vergessen. Kaufe einen Kanister Benzin und schütte ihn auf das Fünkchen Liebe, damit sie sich wieder zu einem Feuer entzündet. Ich fühle mich wie ein Wurm, dein Theo. Ja, okay.
Also, Kanister Benzin. Ob er die wirklich alles selbst geschrieben hat oder ob er die nicht sogar nachträglich angefertigt hat, kam später übrigens nicht festgestellt.
Ach so, die gingen ja nicht an sie. Also die hat sie nie erreicht,
genau, sozusagen. Genau, die wurden erst bei Gericht vorgelegt. Wohl eher, ihn zu entlasten, wie verzweifelt er doch war.
Verstehe.
Deswegen haben wir es uns auch ein bisschen darüber lustig
gemacht. Okay. Verstehe. Es gibt aber doch auch noch diese seltsame Verlobungsanzeige in der Fulda Zeitung.
Ja, und das ist wirklich sonderbar. Auch hier gibt es zwei verschiedene Erklärungen dafür. Am 12. Dezember 92 wurde die Verlobung der beiden mittels einer Zeitungsanzeige verkündet.
Aha.
Okay. Theo G. sagt, dass Christine ihn damit überraschen wollte und dass das auf ihre Initiative hin geschehen sei.
Okay, also das 12. Dezember, das war also nicht mal einen Monat, bevor sie abgehauen ist. Ne?
Ja.
Das klingt schon ein bisschen komisch, dass da auf einmal eine
Verlobungsanzeige
ist. Okay, was ist denn die zweite Erklärung dann dafür?
Also ihrer Freundin gegenüber hatte Christine damals erklärt, das sei nur geschehen, damit sie nicht gegen Theo in einem anstehenden Prozess aussagen
müsse. Aha.
Eine Maßnahme, um die Aussage zu verhindern.
Ja, okay, das macht mehr Sinn. Und stimmt, richtig. Als Ehepartner und so weiter muss man ja nicht gegen seinen eigenen Partner aussagen, kann man die Aussage verweigern.
Genau, so ist es.
Das macht für mich mehr Sinn.
Und dann gibt es noch die Geschichte mit der Pille.
Pille, also zum Verhüten.
Pille zum Verhüten, ja, genau. Theo G. sagt, sie hatten vor, eine Familie zu gründen. Ihrer Freundin gegenüber hat Christine aber gesagt, dass sie die Pille nur deswegen abgesetzt habe, damit sie nicht mehr anschaffen gehen muss.
Das ist alles ziemlich verzwickt, ne? Mhm. Okay, dann... Lass uns doch mal jetzt zu dem Tattag kommen. Mhm. Die beiden, also Theo und Christine, haben sich nun seit mehreren Wochen nicht mehr gesehen. Christine hat Angst, dass Theo ausrasten könnte, wenn sie ihre Möbel in Fulda abholen würde und hat daher gemeinsam mit ihrer Schulfreundin, diese Polizistin aus Wiesbaden, von der du erzählt hast, vorgesorgt.
Richtig, in der Tat. Sie haben einen Plan gemacht.
Wie lautet denn der Plan dazu?
Es fahren nicht nur zwei Polizeikollegen von Wiesbaden mit nach Fulda, um beim Umzug zu helfen, sondern man informiert noch zwei befreundete Kollegen aus Fulda, die ebenfalls mit dazukommen sollen, um zu schauen, ob alles ruhig verläuft oder ob man eingreifen muss.
Okay, es befinden sich also insgesamt später dann vier Beamte mit vor Ort, aber einer von ihnen ist nicht nur ein Beamter und Bekannter.
Ja, also einer der Polizisten aus Wiesbaden ist der neue Freund von Christian.
Okay. Und das würde natürlich für noch mehr Sprengstoff sorgen, wenn Theo jetzt rausbekommt, dass sie einen neuen hat und den auch noch mitbringt sozusagen. Mit dieser Verletzung könnte sein Ego wohl nicht so richtig gut umgehen. Mhm. Das weiß auch Christine.
Das weiß sie, klar. Und deswegen beschließen sie, dass man es nicht nur verschweigt, sondern auch überhaupt keine Angriffsfläche bieten möchte. Man will also auf jegliche Zärtlichkeiten oder Blicke verzichten.
Weil Theo immer noch darauf hofft, dass seine Ex-Freundin Christine zu ihm zurückkehrt.
Genau, mhm. Ja.
Okay, Christine ist 22 Jahre jetzt und Theo G. mittlerweile 30 Jahre alt, so ungefähr. Ne? Genau. Es ist der 13. Februar, Tag des Umzugs, und es ist ein Samstag.
Ja, richtig, ein Samstag. Mhm. Und an diesem Samstag fährt nun der Transporter aus Wiesbaden in die Fuldaer Innenstadt. Und die beiden Polizisten aus Wiesbaden fahren vorher sogar noch bei der Wache in Fulda vorbei und melden sich offiziell an. Ja? Mhm. Sie sind zwar in Zivil, haben wohl aber ihre Waffen dabei und wollen so etwaigen Missverständnissen vorbeugen.
Okay, wahrscheinlich damit die Kollegen vorab Bescheid wissen, falls es in der Ohmstraße tatsächlich zu einem etwaigen Konflikt kommt und sie ihre Waffen sogar ziehen müssen, dass die Anwohner nicht denken, jetzt ist hier der wilde Westen in Fulda ausgebrochen.
Genau. Mhm. Unsere Experte aus vergangenen Fällen, Bernhard Klipstein, also die Stammhörer kennen
ihn. Auf jeden Fall,
genau, hat uns berichtet, dass er damals auch gerade Dienst hatte und die beiden Männer mit Christine noch im Treppenhaus entgegenkamen.
Ja, Wahnsinn, stimmt, oder? Da konnte er sich noch gut dran erinnern, an die Personen da.
Ja.
Sind denn auch die beiden Kollegen aus Fulda später mit vor Ort beim Umzug?
Ja, die sind auch zumindest erstmal mit vor Ort und dann ist noch jemand dort, und zwar Theo G.
Ach, er ist da, ne? Mhm. War klar.
Ja.
Okay, und jetzt?
Ja, der verhält sich erstaunlicherweise sehr ruhig, er ist nicht aggressiv und, oh Wunder, er hilft sogar beim Arbeiten.
Aha.
Ja.
Ja, okay.
Also ziehen die beiden Fuldaer Kollegen irgendwann wieder ab. Es scheint überraschenderweise alles ruhig zu bleiben. Es droht wohl keine Gefahr.
Eine trügerische Stimmung, wie wir allerdings schon wissen.
So ist es. Die beiden anderen Männer aus Wiesbaden lassen Christine dennoch keine Sekunde aus den Augen. Aber auch als der Umzug fast beendet ist, bleibt alles ruhig. Nichts passiert.
Bis zu dem Moment, als die beiden Männer, also die Polizisten aus Wiesbaden, eine Waschmaschine runtertragen müssen und Christine für einen winzigen, kleinen Moment komplett alleine mit Theo zurückbleibt.
Ja, und es kommt, wie wir es schon ahnen. Kurz darauf hört man einen langgezogenen Schrei aus dem Haus. Zunächst rennen die beiden Männer vom Transporter zurück ins Treppenhaus und weiter nach oben, doch dort ist niemand. Als sie wieder runtergehen, erkennen sie im Durchgang zum Innenhof Christine am Boden liegen. Sie liegt dort blutüberströmt auf dem Rücken und hat noch das Messer in ihrer Brust stecken.
Oh. Also die beiden Männer finden sie also. Und einer davon ist ja sogar ihr neuer Freund, richtig?
Ja, der zieht ihr sogar noch das Messer aus der
Brust. Ach du lieber Gott. Oh Gott, oh Gott.
Okay. Zwar trifft kurz darauf auch ein Rettungswagen ein, aber man kann nur noch den Tod von Christine feststellen. Theo hat sie mit 19 Messerstichen.
19 Messerstichen?
Ja.
Mit 19
Messerstichen? Ja.
In dieser kurzen Zeit?
Ja.
Aber überleg dir mal, wie lange das dauert, 19 Mal zuzustechen. Mach das mal. Ich nehme mir gerade hier so einen Stift vom Tisch und dann mach mal 17 Mal, wie viel Zeit da vergeht und was das für Kraft kostet. Ne? Guck mal, immerhin jetzt 7, 8... Imaginär stehen, das dauert ewig, oder?
Ich weiß, ja. Also das bedarf enormer Energie und zeigt eben auch die extrem hohe Aggression.
Und ist ihr Ex-Freund denn noch am Tatort? Hat man ihn vor Ort direkt stellen können?
Nein, also der flüchtet zunächst, stellt sich aber kurz darauf bei der Polizei.
Boah, ich weiß ja gar nicht, was man da jetzt noch sagen soll, ganz ehrlich. Ne?
Dann lass uns direkt ein wenig vorspulen und in den Gerichtssaal kommen, denn dort wird es auch noch interessant. Theo G. versucht nämlich mit Hilfe seines Anwalts auch hier seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
Na, da bin ich mal gespannt. Die Tat selbst scheint ja recht klar zu sein, möchte ich mal behaupten, oder?
Aber nach den Aussagen der Zeugen kommt es nun im Prozess zu einer neuen Taktik seitens der Verteidigung. Bisher hatte Theo immer behauptet, von einem Blackout übermannt worden zu sein, sodass er sich an nichts mehr erinnern konnte. Wörtlich hatte er angegeben, dass es ihm plötzlich heiß im Kopf wurde und er sich danach an nichts mehr erinnern könnte. Das waren seine Worte.
Okay, aber nun erfährt die Seite der Verteidigung während des Prozesses ja davon, dass einer der beiden Polizisten, die vor Ort dabei waren, der neue Freund von Christine war.
Ja.
Ja. Und siehe da, das scheint das Erinnerungsvermögen von Theo schlagartig zurückzubringen. Denn das gibt ihm und der Verteidigung ja die Chance, den Sachverhalt zu erklären und auf Tat im Affekt zu plädieren. Dann wäre es nicht mehr Mord, sondern Totschlag.
Ja, denn jetzt behauptet er, dass er sich wieder an alles erinnern kann.
Na Mensch, Gratulation. Ja.
Er behauptet jetzt, er habe vom Fenster der Wohnung ausgesehen, wie Christine und einer der Männer Zärtlichkeiten ausgetauscht hätten und ja, ihn das dann rasend gemacht hat.
Ja klar, das fällt einem dann halt mal wieder so ein. Ich meine, sowas kann einem schon mal entfallen, so ein wichtiger Fakt. Ne? Also meine Leute, ey. Ich sag's ja immer wieder, ich könnte niemals als Strafverteidiger arbeiten. Diese konstruierten, oft rein theoretischen Scharmützel, das würde mich wahnsinnig machen, oder?
Aber so argumentiert jetzt die Verteidigung.
Ja, klar. Ja,
schließlich hatte Christine Theo gegenüber doch eigentlich geäußert, dass sie der Beziehung nach einer vorübergehenden Trennung durchaus noch eine Chance geben würde. Ja? Und nun wäre ihm allein durch diese zärtliche Geste aufgefallen, dass das alles gelogen sei und genau das in ihm einen Affektsturm ausgelöst habe.
Ein Affektsturm, ja. Da haben wir wieder eins unserer Lieblingsthemen, Affekt. Ne? Schwer zu beweisen, aber auch schwer zu widerlegen.
Das stimmt leider, ja.
Und wenn man mit Affekt durchkommt, hätte das natürlich bei der Urteilsfindung eine ganz andere Gewichtung bezüglich, wie gerade schon erwähnt, Mord oder Totschlag.
Genau.
Das ist natürlich ganz andere Strafmaße.
Und deswegen plädiert die Verteidigung nur noch auf einen minderschweren Fall von Tötung, der maximal lediglich bis zu 5 Jahren Haft nach sich zieht.
Okay. Gibt es da auch ein Gutachten zu, ob es Affekt gewesen sein könnte? Ist ja, wie gesagt, immer schwer zu widerlegen und so.
Ne? Genau, also ein Gutachter gibt zumindest an, dass es zwar sehr ungewöhnlich sei, dass sich der Angeklagte erst so spät im Prozess an solch eine wichtige Situation erinnern würde, dass man es aber auch nicht ausschließen kann. Falls die Tat im Affekt geschehen sei, könnte dies auch die angebliche Gedächtnislücke erklären.
Wie soll ich es möglichst objektiv sagen, Schenke? Aber die Sache, die stinkt doch gewaltig, oder?
Ja, also schon, klar. Ja. Aber die Verteidigung setzt nun einmal auf diese Karte. Für Theo G. seien Treue und Ehrlichkeit nun einmal die wichtigsten Prinzipien.
Ja, klar.
Und diese habe er nun von Christine und ihrem neuen Freund verletzt gesehen. Das habe seine sämtlichen Hoffnungen zerstört, dass er wieder mit ihr zusammenkommen und eine Familie gründen könnte.
Ja klar, Treue und Ehrlichkeit. Ne? Ja. Ja, ja. Sagt der seine Freundin im Nebenzimmer belauscht und sie vorschicken wollte, damit sie eine Frau anspricht, mit der er dann, geschenkt. Sag mir lieber, ob er damit und der Anwalt damit durchkommen.
Die Verteidigung gibt weiter an, dass diese Erkenntnis wiederum einen Mann wie Theo, der durchaus narzisstische Züge habe, so schwer belastet und gekränkt hat, dass er sich zu der Tat hinreißen ließ. Schließlich war seine Partnerin für ihn ein großer Bestandteil seines Selbstwertes und eine Trennung somit noch viel schlimmer als für andere. Er habe sich aufs Äußerste erniedrigt.
Ja, absolut, er ist das Opfer. Absolut. Ach, da wird mir fast schlecht, sorry. Ne? Dieses Hinbiegen von Aussagen und jegliche Dinge, das ist doch furchtbar. Das ist
schlimm. Ja, und die Richter müssen sich das dennoch alles anhören und gewichten.
Ich meine natürlich, gut, man muss auch sagen, natürlich versucht er für seinen Mandanten, also der Anwalt, versucht für seinen Mandanten das geringste Strafmaß rauszuholen. Das ist mir auch klar. Ne? Aber moralisch und ethisch, ich weiß nicht, wie man damit klarkommt. Also ich find das schlimm. Nee, ehrlich gesagt, ich finde das eigentlich ekelhaft.
Ja, das verstehe ich total. Aber wie du schon sagst, versucht man natürlich seitens der Verteidigung komplett auf diese Karte zu setzen. Mhm. Jetzt, wo man weiß, dass einer der beiden Männer ihr neuer Freund war, will man das natürlich für sich nutzen.
Ich finde, das könnte aber auch alles genauso gut für eine geplante Tötung sprechen, oder? Also wenn ein Mann wie er verlassen wird, kann er es einfach nicht ertragen und stellt sich dann für sich die Regel auf, also wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie niemand haben, ich bringe sie um. Und das ist ja dann ein geplanter Mord. Das hatten wir ja schon so ähnlich bei unserem Fall aus Bad Salzschlierf.
Ja.
Erinnerst dich?
Ja.
Spricht ja per se erstmal nichts dagegen, dass das trotzdem ein geplanter Mord sein kann.
Richtig.
Also kann ja in beide Richtungen gehen.
Und es gibt auch in diesem Fall einen Zeugen, dem gegenüber Theo genau so etwas gesagt hat. Dass er sie umbringen würde, wenn sie ihn wirklich verlässt.
Ja, guck.
Du siehst, es gibt also zwei Thesen. Die Frage ist, welcher schenkt das Gericht mehr Glauben?
Ja, dann schieß los. Was wird durchgewunken?
Naja, man stellt fest, dass die Tat durchaus im Affekt geschehen sein könnte.
Ach, nö.
Aber man habe dennoch keine tiefgreifende Bewusstseinsstörung zur Tatzeit festgestellt. Hier kannst du lesen, was der Gutachter noch zu Theo G. gesagt hat. Lies du vor.
Ja, der Gutachter stellt fest, dass bei Theo G. zur Tatzeit keinesfalls eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung vorlag. Im Gegenteil. Es lege hier hingegen ein hohes Maß an Wachsamkeit vor. Der Verlassene habe schließlich den einzigen Moment abgepasst, in dem Christine O. ohne ihre Beschützer gewesen war. Außerdem beschreibt er Theo G. als eine schwierige Persönlichkeit mit Minderwertigkeitskomplexen. Ein hochsensibler Charakter, der Kränkungen nur schwer verarbeite und aggressive Verhaltensmuster zeige. Die Zahl von 19 Messerstichen lasse dazu auf einen hohen Tatwillen schließen. Das spricht doch eigentlich so in die Richtung, wie wir es auch eigentlich auslegen würden.
Ja, gehofft haben auch. Ja. Um es mal auch kurz zusammenzufassen, das Gericht glaubt nicht, dass er nur im Affekt gehandelt hat, sondern schon vorher durchdacht hat. Ja. Dafür spricht auch, dass ein paar Tage zuvor Beamte schon einmal in der Wohnung waren, weil...
Warum waren einige Beamte?
Wegen einer anderen Sache. Also es gab eine Anzeige gegen Theo. Daraufhin hatten Polizeibeamte ihn aufgesucht und ein Messer lag auf dem Tisch vor Theo, das die Polizisten für die spätere Tatwaffe halten.
Ah, okay, man vermutet also, dass er sich schon Tage zuvor auf seine Tat vorbereitet haben könnte, verstehe. Ja, gut, aber da muss ich jetzt auch wieder dann fast ihm zur Seite springen, aber nur weil da ein Messer gelegen hat, heißt das ja nicht, dass jeder, der ein Messer auf dem Tisch liegen hat, jemanden umbringen will.
Ja, ja.
Es kann ja, da kann ich sogar verstehen, dass er einfach behauptet, dass er sich, keine Ahnung, ein Brot geschmiert hat oder gerne schnitzt, was weiß ich. Also, verstehst du, was ich meine? Da kann ich ja eher verstehen, dass man damit so eine Ausrede durch.
Aber er hat die Tatwaffe wohl vorab im Haus so deponiert. Die beiden Polizisten, die am Umzug beteiligt waren, sagen nämlich aus, dass er einmal mit einem halbleeren Müllsack die Wohnung verlassen hat.
Ah, okay.
Darin war ihrer Meinung nach die spätere Tatwaffe versteckt, die er vorab im Haus so platzierte, um damit später Christine zu töten. Also eine geplante Tat.
Aber das ist ja nur die Aussage der beiden Polizisten. Ja. Ne? Wobei ich dir natürlich recht gebe, dass alles, und auch den Polizisten recht gebe, dass alles spricht eigentlich gegen Theo und gegen einen möglichen Affekt.
Ja. Hinzu kommt, dass seine beiden vorigen Ehen ebenfalls an Gewaltexzessen gescheitert sind und er keine andere Lösung als Gewalt kennt. Auch das spricht nicht für seine neue These der Affekthandlung. Und selbst die Obduktion von Christine spricht gegen ihn.
Inwiefern? Was sagt die Obduktion jetzt da?
Die Obduktion stellt fest, dass der Täter sein Opfer mit äußerster Brutalität getötet haben muss. Von den insgesamt 19 Stichen wurden 16 Stiche von vorne ausgeführt, 3 von hinten.
Ja, das hätte ich aber bei 19 Stichen auch ohne Obduktion schon sagen können, dass das äußerst brutal. Aber du sagst jetzt was ganz Interessantes, nämlich von hinten. Das könnte dann ja entweder bedeuten, dass er sein Opfer von hinten angegriffen hat, was für Heimtücke stehen könnte, also ein Mordmerkmal ist, da haben wir es wieder. Oder Christine wollte noch flüchten und er hat sie daran gehindert, indem er sie von hinten niedergestochen hat, als sie weglief.
Ja, richtig.
Mhm, okay.
Jedenfalls haben 2 Stiche ihr Herz durchbohrt und einer ihrer Aorta zerstört. Sie hatte also keine Chance.
Eigentlich müsste man auch mal überlegen, ob diese krankhafte narzisstische Haltung, dass niemand anderes die Partnerin besitzen darf als er selbst, nicht auch schon niedere Beweggründe und somit eigentlich ein Mordmerkmal erfüllen, oder?
Ja,
eigentlich.
Gute Idee.
Okay, Jackie, wir müssen langsam zu Ende kommen. Kommen wir mal zum Urteil.
Ja.
Wir wissen, dass es 2 Thesen der Tat gibt. Da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Welcher These ist das Gericht denn gefolgt? Die der Anklage oder die der Verteidigung? Was fordert denn eigentlich die Anklage? Haben wir gar nicht erwähnt.
Ja,
also weil es sich für mich ja klar darstellt, also lebenslänglich wegen Mordes, denke ich mal, oder?
Ja, also ja, klar. Also die Anklage lautet zunächst auf Mord. Der Staatsanwalt geht von einer geplanten Tat aus niedrigen Beweggründen aus und fordert lebenslänglich. Allerdings fehlt der Kammer unter Vorsitz von Richter Klaus Bormuth die sogenannten Mordqualifikationen, sprich die Mordmerkmale.
Ja, aber zählt niedrige Beweggründe denn nicht zu einer Qualifikation, die aus Totschlag einen Mord macht?
Also schon, aber das liegt dann im Ermessensspielraum des Gerichts und das sieht es als nicht gegeben an.
Okay, spielt hier die taktische Vorgehensweise der Verteidigung eine Rolle, die wir jetzt schon gehört haben, dass sie jetzt angeben, dass der Täter aus Affekt gehandelt hat, als er Christine bei einer angeblichen zärtlichen Berührung mit einem der Helfer gesehen hat, also dass das damit reinspielt so ein bisschen, dass es nicht ganz entkräften kann?
Ja, das wiederum glaubt das Gericht nicht. Zwar sei Theo in affektierter, aufgeladener Stimmung gewesen, aber er wusste bei der Tatausführung, was er tat und habe seine Ex-Freundin vorsätzlich getötet.
Okay, also es ist eine vorsätzliche Tat, aber eventuell dennoch kein Mord.
Ja, also jedenfalls ist das Gericht der Überzeugung, dass Theo aus Enttäuschung über die einseitige und für ihn unverständliche Trennung die Tat begangen hat. Seine Schuld würde schwer wiegen und die Tat kommt laut Richter Bormuth einer Tat aus niedrigen Beweggründen sehr nah.
Aber nur sehr nah, heißt ja nicht, ist so.
Ja. Außerdem neige Theo grundsätzlich dazu, seine Probleme in den Vordergrund zu stellen und über alle hinweg zu lösen. Er sei nahezu jederzeit zu rücksichtsloser Selbstbehauptung bereit.
Aber keine niedrigen Beweggründe eben.
Ja, und daher wird Theo G. letztlich nur wegen Totschlags verurteilt.
Ah.
Am 10. Juni 1994 ergeht das Urteil und das lautet 12 Jahre Freiheitsstrafe.
Okay, gut. Ich dachte jetzt schon, du sagst, nur wegen Totschlags, jetzt kommt irgendwas mit geringerer Strafe bei raus, so 6, 7 Jahre. Aber 12 Jahre finde ich jetzt Das ist jetzt auch nicht wenig.
Stimmt.
Ne, für Totschlag. Also wir halten jetzt mal fest, Theo G. wird nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags zu 12 Jahren Haft verurteilt. Ne, was wir von Herrn Krisch in unserem Podcast schon lernen durften in anderen Folgen und was mir bei den Urteilen immer im Ohr klingt bei so Sachen, ist die Aussage, ein Gericht ist nicht dafür da, Gerechtigkeit herzustellen, sondern Rechtssicherheit zu gewährleisten. Ja. Damit kann ich mich immer so ein bisschen besänftigen, denn in der Tat, was ist schon wirklich Gerechtigkeit in solchen Fällen? Für wen ist da Gerechtigkeit? Mhm. Ne? Für die Hinterbliebenen, für die Ehepartner, für. Es gibt ja immer ein unterschiedliches Empfinden für Gerechtigkeit.
Also persönliche Genugtuung wäre hier auch ein falscher Ratgeber für Richter.
Ja, definitiv. Sehr bitter ist halt die Tatsache, dass damit das Leben von Christine O. ebenso tragisch endet, wie es begonnen hat. Adoption, die Pflegeeltern sterben beide, als sie noch klein ist. Sie kommt wieder in eine neue Familie und gerade als es einigermaßen gut zu laufen scheint, lernt sie dann Theo G. kennen. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, bei ihr ist auch besonders tragisch hinterblieben.
Ja.
Ist er ja nicht mehr viel.
Für nichts von diesen Dingen konnte sie etwas. Für nichts.
Ja. Eine tragische Geschichte. Übrigens auch ein Fall, der uns nur durch euer Zutun ermöglicht wurde, denn unser heutiger Experte, der Cousin, den wir vorhin gehört haben, war letztes Jahr zufällig bei einer unserer Live-Shows und hat uns im Anschluss kontaktiert, ob das nicht auch ein Fall für uns wäre. Von dieser Seite also nochmals ein recht herzliches Dankeschön auch dafür, dass ich euch besuchen durfte. Das war trotz des unschönen Themas ein sehr schöner Nachmittag bei euch in der Rhön. Dafür nochmal vielen Dank auch von meiner Seite ganz persönlich.
Ja, Live-Shows gibt es im nächsten Jahr ja auch wieder. Schon die Hälfte der Tickets weg im Januar. Greift mal zu. Aber damit sind wir auch schon am Ende vom ersten Fall von Staffel 7. Ja? Und jetzt heißt es wieder, lieber Zeno, 14 Tage warten, dann kommt eine neue Folge mit einem neuen Fall. Das heißt, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin sage ich auf Wiederhören, euer Shaggy Schwarz.
Und auch ich sage auf Wiederhören für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, Shaggy. Da haben wir auch wieder etwas sehr Interessantes gefunden. Freue ich mich drauf. Bis dann. Tschüss.